Ich predige heute über den ersten Text, den wir in der Bibel finden. Es ist auch ein Anfang. Es ist der Anfang der Bibel. Es ist aber überhaupt der Anfang von allem, vom Leben. Es ist der Anfang von dieser Erde und der Anfang von uns, von der Menschheit. Es heisst auch im ersten Vers, im ersten Kapitel vom 1. Mose: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es war nichts vorher. Erst jetzt entsteht es. Was war, ist Gott. Gott war schon. Es muss ihn schon gegeben haben, vorher. Weil er ist der, der es macht. Er ist der, der handelt. Er ist der, der wirksam wird. Es hat auch seinen Geist gegeben. Im zweiten Vers lesen wir dann: Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Also ganz am Anfang schon ist der Geist Gottes auf der Erde. Und ich bin sicher, dass der dreieinige Gott dort schon gegeben hat. Mit dem Sohn. Gott dem Vater, dem Schöpfer, dem Allmächtigen. Gott der Heilige Geist und Gott der Sohn. Die hat es schon gegeben. Der dreieinige Gott. Es hat auch die Engel schon gegeben. Und dann entscheidet sich Gott dafür, dass das nicht genug ist. Dass die unsichtbare Welt, die wir nicht sehen, weil ja für Gott nicht unsichtbar ist, für die Engel und all die Wesen, dass das nicht langt, dass das nicht genug ist. Dass es noch etwas braucht. Und er geht her und er erschafft die Erde. Das erste Kapitel, oder überhaupt die ersten drei Kapitel, die bei mir in Unti gegangen sind, die wissen, wir haben immer irgendwie 3 Monate für die ersten paar Kapitel der Bibel und den Rest machen wir dann im Rest des Jahres, so mehr oder weniger. Aber es ist, weil die ersten 3 Kapitel bis zum Sündenfall so enorm wichtig sind in unserem Glaubensbekenntnis. Genauso wie die Evangelien nachher im Neuen Testament. Sie sind so wichtig für unser christliches Glaubensbekenntnis. Es ist die Grundlage von dem, was wir glauben. Von unserer Identität als Christen. Da sehen wir, wer Gott ist. Sein Wesen. Und wir sehen, wer der Mensch ist, was Gott geplant hat, als er den Mensch geschaffen hat. Wer in seinen Augen der Mensch ist. Wen er ist. Als ich in der Schule war, das war so die 80er, da war mein Glaube für die Lehrer eine grosse Provokation. Weil alle naturwissenschaftlichen Lehrer, die sind so derart überzeugt gsi von der Evolutionslehre, und zwar von der ganz orthodoxen Evolutionslehre. Heute hat sich das viel mehr aufgeweicht, auch in der Naturwissenschaft. Heute hat sich die christliche Schöpfungslehre und Naturwissenschaft eigentlich ein bisschen angenähert. Auch wenn der Graben zu gewissen Wissenschaftlern immer noch sehr tief ist. Aber ich glaube, also ich merke das im Unterricht, wenn ich frage, ich erwarte immer, wenn wir über die Schöpfung lesen, dass ein Haufen Fragen kommen, weil ich so geprägt bin. Aber es ist heute irgendwie nicht mehr so, dass die Lehrer sich so provoziert fühlen von dieser Schöpfungslehre. Zu meiner Zeit war das noch so. Ich hatte wirklich wüsteste Auseinandersetzungen während der Prüfungen, weil man nur hat genau das können dort hinschreiben. Ich habe es dann einmal geschrieben und einmal unten angeschrieben, aber ich glaube es nicht. Heute bin ich auch etwas entspannter. Weil ich denke, eigentlich ist das ganz ein anderer Text wie ein naturwissenschaftlicher Text. Wenn wir das erste Kapitel in der Bibel lesen, ich muss mal hören. Ich lese euch ein paar Verse. Da sprach Gott: Licht soll entstehen, und es wurde hell. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Der erste Tag war vergangen. Und Gott sprach: Im Wasser soll sich ein Gewölbe bilden, das die Wassermassen voneinander trennt. So geschah es. Er machte ein Gewölbe und trennte damit das Wasser darüber von dem Wasser, das die Erde bedeckte. Das Gewölbe nannte er Himmel. Es wurde Abend, es wurde Morgen. Der zweite Tag war vergangen. Merkt ihr, was das für ein Text ist? Nur schon in diesen paar Versen. Es ist nicht eine naturwissenschaftliche Abhandlung. Es ist sehr ein poetischer Text. Es ist nicht mal ein Roman. Oder so irgendetwas. Es ist sehr eine poetische Beschreibung vom Handeln Gottes. Es hat einen Rhythmus. Es hat eine klare Struktur in diesem Text, die sich wiederholt. Das macht poetische Texte aus. In einem Roman finden wir das auch nicht. Oder überhaupt so einen Prosa-Text. Das ist das Merkmal von einem Text, der viel tiefer gehen will in unsere Gefühle hinein, wie ein naturwissenschaftlicher Text. Was ist denn ein naturwissenschaftlicher Text? Ein naturwissenschaftlicher Text sagt: Das Zelt steht in Rheinach an der Stumpenbachstraße, etwas versetzt hinter den Häusern, die davor stehen, mit den Nummern 38 und 40. Versteht ihr, das sind so naturwissenschaftliche Texte. Die sind Blut. Die sind ohne Emotionen. Die sind einfach, das ist sogar wichtig. Ich bin nicht so der naturwissenschaftliche Typ. Ich weiß nicht, ob es mir dort einfach vergangen ist, von meinen Auseinandersetzungen. Aber ich glaube, ich bin das auch nicht. Ich bin mehr der Typ, der gerne auch Gefühle angesprochen hat. Ich bin der Typ, der gerne ein bisschen grabt. Auf eine andere Art wie die Naturwissenschaftler, die ihre Experimente machen und ganz genau ein Journal führen. Die schreiben ganz genau auf, sie haben 0,3 Mikrogramm von dieser Lösung in diese Schale, Petrischale, rein da und dann haben sie es bei 38 Grad im Brüter da und das war um 7,48 Uhr und dann haben sie es 7 Stunden später rausgenommen und dann hat sich da, also versteht ihr, das ist nicht meine Welt. Das würde mich stinken, ich habe keine Geduld für das. Ich will immer die Hälfte vergessen aufzuschreiben, schon bevor ich alles vergessen habe, weil mich das nicht interessiert. Und darum bin ich als Theologe gut aufgehoben. Weil die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Buch. Wer ist denn dort schon dabei gewesen? Wie kommen wir zu dem Text? Auch Adam und Eva sind nicht dabei gewesen. Gott hat es ihnen erzählt. Gott hat es ihnen erzählt. Und dann hat man es weiter erzählt und weiter erzählt und weiter erzählt und weiter erzählt. Und ich glaube nicht, wegen dem Telefonspiel, ich glaube nicht, dass da Fehler passiert sind. Das wollte ich nicht sagen. Ich glaube, dass die Überlieferung, wo das nachher aufgeschrieben worden ist, wo man nicht mit Sicherheit kann sagen, wer es aufgeschrieben hat, wahrscheinlich der Mose, weil das der erste Hebräer war, der konnte schreiben. Ziemlich sicher. Ist es wichtig? Nein, es ist nicht wichtig. Wichtig ist, was macht der Text mit dir? Was löst er aus? Was will er uns in der Tiefe unten sagen? Ich mag nicht mal diskutieren mehr heute, ob ein Tag, da, die 6 Tage, ob das jetzt 6000 Jahre ist oder ob jeder Tag gleich lang ist oder der eine länger und der andere weniger oder ob es einer mit 24 Stunden. Es ist mir inzwischen gleich. Weil ich glaube, dass der Text gar nicht über die Sachen wirklich in erster Linie die Auskunft geben will. Ich glaube, er will mehrere Sachen sagen, die unverrückbar sind in unserem Glaubensbekenntnis. Es gibt einen Schöpfer. Es gibt einen Schöpfer. Wir stammen nicht vom Aff ab. Wir stammen nicht vom Aff ab. Ich sage das ein bisschen salopp. Einiges heute tue ich ein bisschen salopp formulieren, weil sonst wären wir irgendwie am 2 noch da. Man könnte auch eine Predigtreihe machen zu dem Thema. Man könnte einen Tag ein Seminar machen. Es ist unglaublich wichtig und breit und tiefes Thema. Wir stammen nicht vom Aff ab, sondern Gott hat erschaffen. Er hat etwas gemacht. Er war aktiv. Er hat da. Er ist nicht einfach nur dort gehöckelt und hat zugeschaut und hin und wieder da etwas geschupft und da etwas geschupft. Vielleicht, ich glaube es nicht. So wie das der Text mich anspricht, hat er gehandelt. Was von unserem Glaubensbekenntnis her wichtig ist, ist auch, Gott ist ein Gott von der Ordnung. Es hat eine unglaubliche Struktur in der Erschaffung der Welt. Es ist ein klarer Ablauf. Ich stolpere nur immer über eins. Ich weiss nicht, ob ihr wisst, was ist am ersten Tag passiert. Das habe ich jetzt vorgelesen. Am ersten Tag ist eigentlich nur einfach die Erde entstanden. Und es ist hell geworden. Am zweiten Tag, habe ich auch gelesen, am zweiten Tag hat sich quasi die Atmosphäre gebildet. Da hat es sich wie angefangen zu trennen, hat es eine Atmosphäre gegeben. Und da war die Erde, aber alles war noch von Wasser bedeckt. Der Himmel ist entstanden. Dann am dritten Tag, wer weiß, was am dritten Tag passiert ist? Da hat sich das Wasser angefangen zu sammeln. Also Gott hat gesagt, das Wasser soll sich sammeln, damit es auch Trocknungsland gibt. Also es hat dann Landmassen gegeben und es hat Meer gegeben. Vielleicht auch Seen, ich weiß nicht. Und dann an dem dritten Tag ist auch alles Grünzeug entstanden. Alles, alles was grün ist, alles was wächst, bis zu den Bäumen. Also vom Moos bis zu den Bäumen. Und alles dazwischen. Der dritte Tag. Und dann stockeln wir ein bisschen, weil am vierten Tag kommt Sonne und Mond und Sterne. Und dann fragt man sich immer, wie können denn Pflanzen können wachsen am Tag vorher? Aber es war ja schon hell gewesen. Es ist schon am ersten Tag hell geworden. Und die meisten Theologen gehen in die Richtung, das ist einfach das Licht, das von Gott aus scheint. Gott ist Licht. Gott ist hell. Dort, wo Gott ist, ist es hell. Und dann am vierten Tag macht er Sonne und Mond und gibt dem auch wieder eine Ordnung. Also die ganzen physikalischen Gesetze entstehen auch, die biologischen. Zuerst und nachher auch der Tag, das Jahr, die Monate. Und dann am sechsten Tag Alle Tiere. Zuerst die Wassertiere, dann die Vögel. Am sechsten Tag. Ja, am fünften Tag. Und dann alles, was fliegt. Alles. Und dann alle Tiere, die auf der Erde sind. Also fängt es an zu wuseln. So richtig leben. Auch Pflanzen leben irgendwie. Aber dann kommen die Tiere. Und am sechsten Tag jetzt mache ich gerade ein Knusch. Zeugetiere kommen am sechsten Tag. Zuerst. Und dann kommt der Mensch. Wir haben immer das Gefühl, der Mensch allein sei am sechsten Tag, aber das stimmt eben nicht. Es sind auch Zeugetiere am sechsten Tag. Also es fängt an, die Erde soll Leben hervorbringen. Vieh, wilde Tiere. Alle Arten von Vieh. wilde Tiere und Kriechtiere. Auch daran freute er sich, denn es war gut. Und dann an dem sechsten Tag schafft Gott auch den Mensch. Gott ist wahnsinnig mächtig. Niemand kann aus nichts etwas machen. Versucht das mal. Irgendetwas zu entwerfen, was es noch nicht gibt. Nicht ableiten. Manchmal so, jedes dritte, vierte Jahr mache ich das im Unti, dass ich einfach nett gebe in die Hand und dann sollen sie ein Lebewesen erfinden, was es nicht gibt. Klar kann man irgendetwas mit Augen an den Zehen oder weiss nicht was, aber es hat Augen, Augen gibt es schon. Zehen gibt es auch. Es ist nie möglich, irgendetwas zu erfinden, was es nicht gibt. Das sind wir sehr begrenzt. Wir können nur variieren innerhalb von dem, was es schon gibt. Auch Maschinen, die funktionieren innerhalb von der Naturgesetze, von der Physik. Gott hat das erfunden. Gott hat alles installiert. Und es zeigt uns, wie unglaublich viel grösser das er ist wie wir. Das will uns der Schöpfungsbericht zeigen auch. Dass Gott so unendlich mächtig und stark ist und ihm alles möglich ist. Wenn ich den Schöpfungsbericht lese, dann werde ich immer ganz klein. Und ich glaube, das ist gut so. Weil wir sollen Ehrfurcht haben vor Gott. Wir sollen Respekt haben vor ihm. Wir sollen wissen, dass er über uns ist und wir unter ihm. Weil er das Leben hat entworfen. Er uns ins Leben hat gerufen. Und was ist jetzt das Ziel von dieser ganzen Aktion? Wieso überhaupt macht das Gott? Seine Welt, seine unsichtbare Welt hat es ja schon gegeben. Und wenn wir den Text wieder so lesen, dann merkt man, dass der ganze Text geht auf einen Höhepunkt zu. Und der Höhepunkt, das ist der Mensch. Mir kommt es immer vor, wie wenn Gott einfach alles zweck macht. Wie eine Mutter, die ein Kind bekommt. Ein Vater, der das Heim gestaltet, damit nachher das Kind einen Platz hat. Gott macht die ganze Erde mit allem drum und dran, um am Schluss den Mensch hineinsetzen. Wir erfahren ja dann später, er hat einen besonderen Garten noch gemacht, wo er den Mensch hat hineingesetzt. Am Anfang einen, nachher dann noch die Frau dazu. Hineingesetzt. Und gesagt, das ist alles jetzt für dich. Das ist jetzt alles für dich. Und er sagt ja jedem Ende vom Tag, und es ist gut. Es ist gut, wie es ist. Du bist gut, wie du bist. Es ist perfekt. Er hat es gemacht. Es ist perfekt. Alles ist perfekt vorbereitet. Es hat für jeden Nahrung. Es ist alles da, was das Leben braucht auf der Erde. Und was zeigt uns das? Das zeigt uns die andere Seite von Gott. Dass eben auch er ein ganz näher Gott ist, ein liebender Gott, ein Vater, ein Fürsorgender. Jeden Abend geht er mit dem Adam spazieren. Lässt sich erzählen, was er erlebt hat. Es ist aber auch interessant, dass er nicht die ganze Zeit mit ihm rumläuft. Er lässt ihn auch in die Verantwortung inne. Er sagt, da jetzt, dies, für dich, da. Du hast jetzt die Verantwortung für das. Und dann geht er nicht den ganzen Tag mit ihm nebenzu und sagt, das muss so und das muss so und das habe ich so gedacht und das ist so und das ist so und das muss so. Nein, nicht so. Nein, geht doch nicht. Nein, er lässt ihn frei. Er lässt ihn quasi schon ganz am Anfang von der Leine. Und sagt, hopp, gib jetzt mal dem allem einen Namen, nimm das in Besitz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in die Ferien geht, vielleicht in eine Ferienwohnung, in ein Hotel, was auch immer, vielleicht zu Freunden irgendwie. Dann muss man sich auch ein bisschen orientieren, oder? Also ich habe es so. Muss man auch überlegen, tue ich jetzt meinen Koffer auspacken oder tue ich nicht? Oder wie mache ich jetzt das? Und wie mache ich es mit dem Necessaire? Und man muss es ein bisschen in Besitz nehmen. Geht man schon auf der Waldecke so, wenn wir stille Tage haben oder so? Muss es ein bisschen in Besitz nehmen. Und das hat Adam auch dürfen. Er war nicht Gast auf dieser Erde, nein, es war sein. Gott hat ihm das zutraut. Er hat ihm von Anfang an eine Aufgabe gegeben und hat ihm das zutraut. Hat er geschaut, dass er dann noch jemanden rüberkommt, der ihm helfen kann. Die Frau. Anderes Thema, gehen wir nicht gross drauf ein. Und jeden Abend kommt er vorbei und fragt, wie ist es gegangen? Was hast du gemacht? Ist gut? Beziehung schon dort.